Mein Bruder wurde in Lackschuhen von den Onkeln und der Tante zum Zug gebracht, mit dem wir wegfuhren. Und in diesen schwarzen Lackschuhen, die er immer an den Füßen der eleganten Kurgäste bewundert hatte, fror er, als wir über die Grenze, über den Brennerpass, heim ins Reich gebracht wurden.
So beginnt die Erzählung »Wir gingen« des Südtiroler Schriftstellers Josef Zoderer. Seine Eltern waren Optanten und verließen Meran, als er 4 Jahre alt war. Seine Kindheit verbrachte er in Graz. »Wir gingen«, Cenandamo, ist eines der wenigen literarischen Beispiele, die ein zeitgeschichtliches Thema aufgreifen, das bis in heutige Tage ein Tabu in der Südtiroler Gesellschaft gewesen ist, die sogenannte Option.
»Wir waren unerwünscht«, sagte mir später mein Bruder. »In Graz waren wir Eindringlinge. Wir waren Verräter«, sagte mein Bruder. »Für die steirischen Patrioten waren wir Verräter, weil wir die Heimat verlassen hatten, weil wir deutsche Erde den Italienern überlassen hatten. Und jetzt nahmen wir den steirischen Heimatbesitzern Arbeitsplätze weg und Wohnungen. Wir wurden Katzelmacher, Spaghettifresser.«
1939. Südtirol gehört seit 20 Jahren zu Italien. Die Faschisten sind an der Regierung in Rom. Im Juni einigen sich Hitler und Mussolini auf eine Lösung des Südtirol-Problems, auf eine, wie es im Nazi-Jargon hieß, völkische Flurbereinigung. Die Südtiroler sollen in andere Gebiete des Deutschen Reichs umgesiedelt werden. Sie können bis Jahresende 1939 entweder für die deutsche Staatsbürgerschaft optieren oder sich für die Beibehaltung der italienischen Staatsbürgerschaft entscheiden. Daher der Begriff Option.
Ich bezeichne diese Zeit oder dieses Unternehmen Option als ethnische Säuberung.
Rolf Steininger ist Leiter des Instituts für Zeitgeschichte an der Universität Innsbruck und Lehrbeauftragter an der Freien Universität Bozen. An der Innsbrucker Zeitgeschichte gibt es einen Forschungsschwerpunkt zur Südtiroler Geschichte.
In Südtirol war man der Meinung, hoffte man zumindest, dass ähnlich wie 1935 das Saarland, auch Südtirol, wie es so schön hieß, heim ins Reich geholt werden würde. Es gab ja den Spruch, heute die Saar, wir übers Jahr. Und nun also dann 38, diese ungeheure Enttäuschung, wo Hitler dann in Rom im Mai 38 erklärt, die Brennergrenze bleibt unantastbar. Und das war noch nicht genug. Dann 39, wie lösen wir das Südtirol-Problem? Und das ist dann die Option. Es beginnt jetzt die Entsolidarisierung der Südtiroler. Das heißt, es gab wenig Informationen. Die Information, die man hatte, lautete, Südtirol geht als Heimat so oder so verloren.
Zur Propaganda des VKS, des völkischen Kampfrings Südtirols, gehört auch die sizilianische Legende, die Drohung mit der Zwangsumsiedelung nach Süditalien. Der Reichsführer SS Heinrich Himmler sichert den Südtirolern ein geschlossenes Siedlungsgebiet im Deutschen Reich zu. Das übelste Kapitel in der Geschichte Südtirols, meint Rolf Steininger, sei damals von den Südtirolern selbst geschrieben worden. Dableiber wurden denunziert, diskriminiert, als Deutschtumsverräter angefeindet, angegriffen.
Und nun passiert Folgendes. Diese Gesellschaft spaltet sich in die sogenannten Optanten, also die sich für Deutschland entschieden haben, und also die Geher und die Bleiber. Die Bleiber hatten eine ganz schlechte Position. Ich erkläre mir das so im Nachhinein, dass viele, die sich für Deutschland entschieden hatten, irgendwo irgendwie mit sich ins Reine kommen wollten und auch nicht so überzeugt davon waren. Und dann ist die Reaktion umso schlimmer, weil die, die da bleiben wollten, die musste man sozusagen ausgrenzen. Sie wurden ausgegrenzt, sie wurden in der Kirche angespuckt, Heuschadel angesteckt. Also eine furchtbare Situation. Der Riss ging quer durch die Südtiroler Gesellschaft.
Zwei Argumente hat es gegeben. Zum einen hatte der Vater fast keine Arbeit mehr als Steinmetz. Und das zweite Argument war, wir mussten uns entscheiden. Und die war die Propaganda da, die hat gesagt, wenn ihr nicht optiert, also ins Reich hinaus wandert, dann müsst ihr in die alten italienischen Provinzen hinunter, also Sizilien. Da war ja dieses Zwiebelessen in Sizilien, war so markant. Vergessen wir nicht, dass er keine Informationen gegeben hat oder fast keine Informationen. Es hatte keine Medien fast gegeben damals. Ne?
Optanten waren auch die Eltern von Rudi Gamper, dem langjährigen Leiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders Rheinbozen. Rudi Gamper wird 1942 in St. Roman bei Scherding geboren und lebt bis 1950 in Oberösterreich. Dann kehrt die Familie nach Südtirol zurück.
Der Vater war Steinmetz, hatte fast keine Arbeit mehr, wie viele andere. Und ein Cousin ist gekommen und hat gesagt, du Peter, draußen gibt's Arbeit, ich kann dir Verträge besorgen. Und da sind sie einfach ausgewandert. Sie waren unter den Ersten dabei. Man muss ja bedenken, mit Dezember 39 war ja die Frist abgelaufen, musste man sich entscheiden. Und Sie sind bereits 1940 im Jänner, also mitten im Winter, ausgewandert. Man muss wieder unbedenken, dass die Mutter italienische Muttersprache war, dass sie nur gebrochen Deutsch sprechen konnte, dass sie schwanger war und Heimweh hatte. Der Vater hat sich sehr wohl gefühlt in Oberösterreich, er war Steinmetz, hat schöne Arbeiten bekommen in Schadenberg. Bei dieser Wallfahrtskirche hat er die ganzen Altäre aus Granitstein behauen. Und ihm hat es gefallen, der wollte nicht mehr herein. Die Mama hat immer nur Heimweh gehabt. Und sie hat einfach bestanden, dass man wieder zurückgeht. Und sobald das möglich war, bei der ersten Gelegenheit, zumindest für meine Familie, das war im Jahr 1950, sind sie wieder zurückgezogen.
86% der Südtiroler optieren für Deutschland. Bis in die 1980er Jahre dominiert in Südtirol das Geschichtsbild diese große Mehrheit fürs Deutsche Reich sei dem faschistischen Druck der Italiener zuzuschreiben und nicht einer ideologischen Solidarität mit dem Nationalsozialismus. Leopold Steurer, Pionier der Südtiroler Zeitgeschichte, schreibt in seinem Buch »Südtirol unter dem Faschismus«:
Wenn man die Tatsache beachtet hätte, dass gleichzeitig mit dem Beginn der Umsiedlung der Südtiroler von den Nazis auch die Umsiedlung von Hunderttausenden von Volksdeutschen aus Jugoslawien, Rumänien, Estland, Ungarn usw. begonnen wurde, so hätte dies längst genügend Anlass zu einer etwas kritischeren Überprüfung vom angeblich ausschlaggebenden faschistischen Druck geben müssen.
Meine Eltern sind beide 1920 geboren, haben ja schon die italienische Schule besucht, haben dort nur Italienisch gelernt. Was vor allem meine Mutter als relativ tragisch erlebt hat, war das, dass ihre Eltern ihr nicht bei den Hausaufgaben helfen konnten, weil die gar nicht Italienisch verstanden und sie besuchte die italienische Schule. Allerdings hat es die famosen Katakombenlehrerinnen gegeben, also Lehrerinnen, die die deutsche Sprache im Nachmittags und versteckt den jungen Menschen beibrachten.
Erinnert sich Brigitte Gasser-Darui, Schuldirektorin in Brixen, an Erzählungen ihrer Eltern. Beide optierten, wie es damals eben üblich gewesen sei. Der Vater wird sofort zur deutschen Wehrmacht eingezogen und ist 6 Jahre lang an der Front. Die Mutter arbeitet als Servierfachkraft im Deutschen Reich.
Sie ist eben als Servierfachkraft dann zuerst nach Weimar und dann in das damalige Sudetengau nach Böhmen, ins Radium-Palast-Hotel Joachimsthal, und hat dort gearbeitet. Und dann sind die Erzählungen dramatischer geworden. Da war SS auch teilweise untergebracht. Es hat Morde gegeben. Und meine Mutter hat dann eben einen Heimaturlaub dazu benutzt, nicht mehr zurückzukehren. Also.
Am Beispiel der Südtiroler Option lassen sich die traumatischen Folgen einer zwischen die Mühlsteine zweier Diktaturen geratenen Volksgruppe und dem Zwang zur richtigen Entscheidung, die es nicht geben konnte, exemplarisch nachvollziehen, schreibt die Historikerin Margaret Loon in ihrem Werk NS-Herrschaft in Südtirol. Zeitzeuge Franz Trebo erinnert sich:
Es hat keine andere Wahl gegeben, als italienisch bleiben oder nach Deutschland. Klarerweise hat man am Hitler irgendwie einen, wie soll man sagen, Mann gesehen, der für die Bevölkerung was übrig hat, und die deutschsprachige Bevölkerung hat dann in Deutschland wieder die Heimatsprache pflegen können, was in Südtirol mehr oder weniger unterdrückt worden ist.
Franz Trebo stammt aus Enneberg bei Bruneck, aus einer armen Bauernfamilie mit 8 Kindern. Der Vater hat den Hof verloren und hält sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser. Franz arbeitet als Kuhhirte. Obwohl die Familie zur ladinischen Minderheit gehört, muss auch sie sich 1939 für Deutschland oder Italien entscheiden. Der Vater optiert fürs Deutsche Reich. Da ist Franz Trebo 14 Jahre alt und beginnt nun erst, Deutsch zu lernen. Zu Hause sprach man Ladinisch, in der Schule Italienisch. Die Familie lebt in einem aufgelassenen Schießstand und hofft, wie alle Optanten, auf ein besseres Leben im Deutschen Reich.
Und irgendwie ist halt so ein Hof im Raum gestanden, so ein schöner Bauernhof. Aber einen Bauernhof haben nur jene Bauern bekommen, die drin schon einen Bauernhof hatten, ausgewandert sind, haben dann viele auch heraus am Hof gekriegt.
Die Optanten seien zum Teil schon Hitler begeistert gewesen, räumt Franz Trebo ein. Vor allem aber habe man sich als Tiroler gefühlt.
Und wenn die Wahl gewesen wäre, wissen Sie mal, Südtirol und Österreich, nehmen wir gerade an, dann hätten noch mehr Südtiroler österreichisch gewählt.
Das aber stand freilich nicht zur Wahl. Nach dem Ersten Weltkrieg fällt Südtirol an Italien. In den 20er Jahren gewinnen die italienischen Faschisten auch in Südtirol an Terrain. Der Marsch auf Bozen im Oktober 1922 bringt den Durchbruch. Der Faschistenführer und spätere Organisator der Option, Ettore Tolomei, proklamiert ein umfangreiches Programm zur Italienisierung Südtirols. Die deutsche Sprache wird aus dem öffentlichen Raum verbannt, Italienisch zur alleinigen Unterrichtssprache in den Schulen. Geografische Namen und Familiennamen werden italienisiert. Ab 1926 sind Südtiroler von öffentlichen Ämtern und politischer Partizipation weitgehend ausgeschlossen. Soziale Unterstützung erhält nur, wer die faschistische Mitgliedskarte vorweisen kann. Äußeres Zeichen dafür, dass Südtirol italienisch ist, ist das Siegesdenkmal in Bozen, das bis heute dort steht.
Mein Vater, als er mit 49 gestorben ist, am Tag seines Todes, hat er uns in der Früh, weil wir immer halt dort sein mussten, und in der Früh hat er gesagt, er hat geträumt, dass er in der Nacht gestorben ist und man habe ihn begraben. Und hat auf der Grabstein Pietro geschrieben statt Peter. Und er habe auf den Sarg geklopft, sie mögen doch Deutsch hinaufschreiben. Soll jetzt nicht sentimental sein, aber nur um zu beweisen, das war in Fleisch und Blut drinnen. Sie wollten es, sie wollten Deutsche sein und man hat sie das nicht sein lassen damals beim Faschismus. Aber wir müssen auch uns erinnern, dass es dann die andere Zeit gegeben hat, als die Wehrmacht, also Nationalsozialismus, dann Südtirol besetzt hat und begann, Andersdenkende zu verfolgen.
Die Frage, weshalb der Großteil der Südtiroler Bevölkerung für das Deutsche Reich optierte, ist die zentrale und politisch brisanteste Frage zur Geschichte der sogenannten Option von 1939, also der geplanten Aussiedlung der Südtiroler. Vor allem unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg trägt die Beantwortung dieser Frage zu einem verschärften politischen Klima in Südtirol bei. Die Italiener setzen oft die Wahl mit einem überragenden Bekenntnis der Südtiroler zum Nationalsozialismus gleich. Die deutschsprachige Bevölkerung will ihrerseits mit dem Hinweis auf die 20 Jahre italienisch-faschistischer Entnationalisierungspolitik das hohe Optionsergebnis rechtfertigen.
Schreiben die Historiker Gerald Steinacher und Günter Pallava im Band Demokratie und Erinnerung, erschienen 2006 im Studienverlag. Die Situation in Südtirol bleibt auch 1945 eine spezielle. Der Gegensatz Opfer-Täter lässt sich auf Südtirol nicht anwenden.
Und das aktuelle Interesse in Südtirol, auch bei den jungen Leuten, gilt vielmehr, Stichwort Bombenjahre, was in den 60er Jahren passiert ist, Attentate und so weiter. Oder aber, und das ist eine Forderung auch der Schützen und der anderen rechten Parteien in Südtirol, alle faschistischen Relikte müssen beseitigt werden. Das ist das Thema in der öffentlichen Diskussion. Zweisprachigkeit, das muss weg. Ne? Ortsnamen, die Ptolemäi erfunden hat, künstliche Namen. Das ist die Dauerforderung auf der rechten Seite, wenn es mal so formulieren darf, und nicht so sehr, was ist 1939 geschehen zwischen Optanten und Dableibern oder 43 oder mit der jüdischen Gemeinde in Meran. Nicht? Also insofern haben wir eine andere Sichtweise der Dinge als etwa in Österreich oder in Deutschland, wo das Schema Täter-Opfer relativ einfach ist im Nachhinein, nach 45 auch verwischt wurde, aber inzwischen relativ einfach und das spielt sich so nicht in Südtirol.
Nach 1945 heißt der neue alte Feind also Italien. Das vereint Dableiber und Geher, erklärt Rolf Steininger.
Und der Versuch wird gemacht mit der Gründung der Südtiroler Volkspartei im Mai 1945. Einer der drei Punkte heißt Selbstbestimmung. Und das wiederum hieß damals ganz eindeutig Rückkehr nach Österreich. Und diese Partei, SVP, konnte nur durch Dableiber gegründet werden. Viele jener Optanten sind zurückgekommen, die gegangen waren von den etwa 230.000. 75.000 haben das Land ja tatsächlich verlassen. Von denen sind etliche früh über die grüne Grenze illegal zurück. Die hatten keinerlei Rechte in Südtirol. Vor allen Dingen aber, und das wird oft vergessen, jene etwa 150.000 Südtiroler, die sich für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden hatten, hatten sofort die italienische verloren, aber da sie das Land nicht verlassen hatten, die deutsche Staatsbürgerschaft noch lange nicht bekommen. Sie waren DPs, Displaced Persons, absolut rechtlos.
Schon bei der Auswanderung waren die Südtiroler nicht überall willkommen. In den größeren Städten Österreichs, vor allem in Innsbruck, wurden eigens neue Siedlungen errichtet mit Wohnungen, die oft moderner und komfortabler waren als die der ansässigen Bevölkerung. Das schuf Neid. In vielen Ländern übernahmen die Aussiedler Höfe von Vertriebenen. Nach 1945 mussten sie diese wieder zurückgeben. Rund 25.000 kehrten nach Südtirol zurück und mussten auch dort wieder neu beginnen. Rudi Gamper, der in Oberösterreich geboren ist, kommt 1950 mit 8 Jahren in ein fremdes Land, in eine Rücksiedlerkaserne in Leifers.
Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir irgendwie drangsaliert worden wären oder dass wir das zu spüren bekommen hätten, wir Kinder. Natürlich, wenn ich heute reflektiere, wir waren schon immer so, die Rücksiedler, das sind die Rücksiedler. Man darf nicht vergessen, nach dem Krieg hat uns weder Österreich mehr gewollt, und die Südtiroler haben auch nicht mit Sympathie auf diese Optanten geschaut. Verständlich auch. Die Optanten haben sich nicht gut benommen. Und ich wiederhole das immer wieder, wenn mich fragt, wenn es heute zu Tage noch Südtirol gibt, dann verdanken wir das den Dableibern damals. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und es war schon großartig, dass die Dableiber, die von den Optanten damals arg beschimpft wurden, dass die Optanten dann wieder aufgenommen haben.
Die Alliierten sind 1945 gegen eine Rückkehr Südtirols nach Österreich. Der Kalte Krieg hat bereits begonnen. Man will die Einflusszone der Sowjetunion nicht ausdehnen. Stattdessen wird den Südtirolern 1946 mit dem Gruber de Gasperi-Abkommen, benannt nach den damaligen Außenministern Österreichs und Südtirols, Autonomie zugesichert. Die Umsetzung der Autonomie ist beherrschendes Thema in den folgenden Jahren.
Das Thema Vergangenheit, das Thema Option, Optanten, Dableiber, was durch und durch ein Südtiroler Problem gewesen ist, wurde einfach ausgespart in dem neuen, wenn Sie so wollen, Kampf, in der neuen Auseinandersetzung mit dem neuen alten Feind Italien. Tatsache ist, das Thema Vergangenheitsbewältigung hat in Südtirol über Jahre, sogar Jahrzehnte, mit Blick auf das, was bis 39, 45 geschehen ist, nicht stattgefunden.
Man muss ja auch sagen, dass da viele, die optiert hatten, aber nicht gegangen sind, weil die politischen und die kriegerischen Zustände es nicht mehr zugelassen haben, dass die sehr bald sich integriert haben, auch in der Politik Südtirols, aber eigentlich auch Optanten waren. Maniago hat ja optiert, ne? Und er hat immer gesagt, lass mal das, rogeln wir nicht lang, graben wir nicht lang, lass mal das, war eine unselige, sicher die düsterste Zeit Südtirols, und deshalb ist auch wenig gesprochen worden. Wir haben auch keine Gedenkstätte.
Denkmäler und Gedenkstätten im öffentlichen Raum. Auch das ist in Südtirol ein besonderes Thema. Während die einen Gedenkstätten für die Optanten oder Mahnmale zum Gedenken an die Verbrechen des Nationalsozialismus vermissen, möchten die anderen die Relikte der faschistischen Herrschaft am liebsten wegsprengen. Besonders symbolträchtig das Siegesdenkmal des Faschismus von 1928 in Bozen.
Wir haben da jetzt beim Siegesdenkmal so kleine Tafeln, wo man so ein bisschen, also sehr verschönt und sehr zurückhaltend die Geschichte dann da dargestellt wird, was das war. Und dann sind wir bei der Problematik. Nicht? Die Italiener in Rom weigern sich natürlich, aus diesem Siegesdenkmal ein wirkliches Denkmal zu machen für historischen Anschauungsunterricht. Da ist noch viel zu tun und da kommen dann die Emotionen von beiden Seiten rein. Das ist das ganze Problem. Geschichte besteht nur aus Emotionen. Und Vergangenheit, die sogenannte Vergangenheitsbewältigung, ist eine Ansammlung von Emotionen. Die einen so, die anderen so.
1980 bringt der junge Südtiroler Historiker und Oberschullehrer Leopold Steurer mit seinem Buch »Zwischen Rom und Berlin« das bis dahin homogene Geschichtsbild Südtirols ins Wanken. Er stellt die ewige Opfergeschichte Südtirols in Frage, schreibt über Verbrechen und rüttelt am Stereotyp der ideologischen Geschlossenheit der Volksgruppe. Die Folge ist ein Historikerstreit. Leopold Steurer wird als linker Nestbeschmutzer angefeindet. 1981 löst Bergsteiger Reinhold Messner in einem Interview mit Rai Uno einen Skandal aus.
Ein italienischer Journalist hat ihm vorgeworfen, Sie, Messner, weil er gesagt hat, ich hänge keine Südtiroler Fahne auf die 8000er, sondern meine Fahne ist das Schnalztuch. Ne? So, und da hat der italienische Journalist gesagt, Sie haben doch Südtirol verraten, wenn Sie das sagen. Was hat er gesagt? Ich hab's verraten. Zehntausende Südtiroler in ihre Heimat damals verraten, nicht ich. Und dann ist das wieder emporkommen. Ihm müssen wir es verdanken, dass da wieder eine Riesendiskussion über die Option herausgekommen ist. Und hat man sehr bald gemerkt, dass diese Gräben und Diskrepanzen heute noch bestehen.
In Leserbriefen in der Tageszeitung Dolomiten wird Reinhold Messner als Linker im Hippie-Look und Heimatverräter beschimpft. Empörung auch im Verein der Südtiroler in Österreich, deren Obmann Franz Trebo aus Enneberg lange Zeit war. Trebo ist nach dem Krieg in Österreich geblieben und lebt in Innsbruck.
Also bei uns Auswanderer ist der Messner weg. Den halten wir nichts mehr. Er war ein ausgezeichneter Bergsteiger, aber sonst wäre er gescheiter gewesen, er hätte die Pappen gehalten.
1989 bringt einen Paradigmenwechsel in der Südtiroler Zeitgeschichte. Es ist der 50. Jahrestag der Option. Erstmals gibt es eine große Ausstellung zur Option, initiiert vom Tiroler Geschichtsverein. Erstmals kommt eine offene Diskussion über Entstehung und Folgen der Option in Gang, wird die Rolle der Dableiber thematisiert. Die Opfergeschichte wird ergänzt um historische Fakten wie Euthanasie, Widerstand und Judenverfolgung. Um den Jahrestag gibt auch die Reihe Bozen einige Dokumentationen und Filme zur Option in Auftrag. 1988-89 entsteht in Koproduktion von RAI, ORF und NDR der Zweiteiler »Verkaufte Heimat«, nach einem Drehbuch von Felix Mitterer in der Regie von Karin Brandauer.
Es hat viele Dokumentationen, kleine 10 Minuten, aber auch 45 Minuten Dokumentationen, wo immer wieder die Zeit des Nationalsozialismus in Südtirol, vor allem aber auch die Zeit davor des Faschismus, man muss ja immer das auch im Kontext sehen, aber auch, dass die Südtiroler sich ganz gerne nur immer als Opfer sehen und nie als Täter. Auch wenn man sagen muss, dass wir Opfer und Täter waren. Über die Täterschaft wird bis heute ganz, ganz wenig gesprochen. Und es gibt junge Historiker, die das aufgreifen. Die werden aber so fast ein bisschen, ich will jetzt nicht offen sagen, fast als Nest Beschmutzer dargestellt.
Auch die österreichische Filmemacherin Anita Lackenberger begibt sich in ihrer 2006 präsentierten zweiteiligen Dokumentation »Heimat verloren, Heimat gewonnen« auf Spurensuche unter Optanten und Optantinnen. Die Frauen, die Anita Lackenberger interviewt hat, erinnern sich vor allem an den Verlust der Heimat. Die Männer standen zusätzlich unter Rechtfertigungsdruck. Anita Lackenbergers Einschätzung der Frage, wie die Menschen in Südtirol die Option bewältigt haben?
In Südtirol gar nicht. Das ist eine Gesellschaft, die eigentlich noch immer diesen Konflikt, den es im Zuge dieser Option gegeben hat, noch immer hat, wo es auch ganz schwierig war, in das Thema hineinzugehen und wo es ein großer Vorteil war, wenn man Ostösterreicherin ist, so wie ich Niederösterreicherin. Und damit einfach, finde ich, doch ein ideales Hinsehen hatte, weil mir grundsätzlich jeder mit jeder Entscheidung einfach Leid getan hat. Für die Leute selber, die in diesen Entscheidungen gestanden sind, die mussten sie ja immer rechtfertigen. Und das ist eigentlich das Schlimme bis heute. Sie müssen sie bis heute rechtfertigen. Jetzt in der dritten, vierten Generation geht es schon langsam weg. Aber der Mythos der Option wird einfach die Gesellschaft dort immer beschäftigen.